Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr könnt mich alle gut verstehen. Sonst müsst ihr in den Chat schreiben oder Reader winken. Dann versuchen wir, Maßnahmen zu ergreifen. Ihr hier vor Ort könnt mir auch signalisieren, ob ihr mich gut versteht, Margarete. Sehr gut, das freut mich. Vor 2 Wochen haben wir im Buch Esra das 1. Kapitel angeschaut und durften über Gottes Wirken staunen und auch darüber, was Gottes Handeln in den Menschen bewirkte. Heute konzentrieren wir uns auf Esra selbst und was wir von ihm, wie er gehandelt hat, lernen können. Orientieren wir uns aber zunächst einmal wieder, in welcher Zeit wir uns befinden, wenn wir Esra betrachten. Ist euch schon mal aufgefallen, dass in der Bibel so die wichtigste Methode der Kommunikation die Geschichte ist? Nicht nur die Geschichte im Ganzen, sondern auch in kleinerem Sinne. Wie oft wiederholt wird das Volk Israel, das Gott aus der Sklaverei aus Ägypten geführt hat. Die Gründung der Gemeinde und so vieles in Geschichten. Warum ist das von Bedeutung? Es ist erst einmal von Bedeutung, weil wir Menschen so sehr gut lernen können, sehr gut verstehen können. Und wieso ist auch für uns unsere eigene Geschichte von Bedeutung? Weil es wichtig ist zu wissen, wo kommen wir her? Und wo gehören wir hin? Was ist eigentlich unsere Identität? Und daher zu sehen, welchen Platz habe ich und welchen Platz hast du im gesamten Plan Gottes? Das gibt Orientierung, das gibt Festigkeit. Und daher möchte ich uns alle ermutigen, immer wieder auch darüber nachzudenken, was steht eigentlich alles von vorne bis hinten in Gottes Wort? Wenn wir die Bibel aufschlagen, dann wissen wir, dass wir von der Schöpfung lesen, wie Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Und alles war wunderbar und er hat den Menschen geschaffen. Und alles war sehr gut. Aber wir wissen auch, dass der Mensch in Sünde fiel, das Paradies verlassen musste. Und es führte nicht nur zum ersten Mord auf der Erde, sogar Brudermord, sondern im Weiteren hatte Gott genug von den Menschen und schickte die Sintflut. Und alle Menschen, bis auf 8, kamen um. Und was kommt danach in Gottes Wort? Wenn wir dann anfangen, von Abraham zu lesen, auch noch im 1. Buch Mose von Kapitel 12 und dann seine Geschichte von Abraham, von Isaak und von Jakob. Auch das, erinnert ihr euch, wie oft ihr das in Gottes Wort lest? Der Gott, den wir anbeten, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs. Und so wird es immer und immer wiederholt. Warum? Weil uns das wichtig ist, in welcher Geschichte, wozu gehören wir eigentlich? Und wir sind Teil dieser Geschichte, weil wir genau diesem Gott dienen und nachfolgen. Abraham, Isaak und Jakob. Jakob, der sogar mit dem Engel Gottes kämpfte, einen neuen Namen erhielt, nämlich Israel. Und Jakob, Israel, hatte 12 Söhne und eine Tochter. Und diese 12 Söhne wurden zu den 12 Stämmen Israels. Und wie wunderbar ist es doch auch zu lesen, so eine Geschichte. 12 Brüder, eine traumhafte Familie, Einigkeit und Freude. Nein, das war es nicht. Aber Gott hat immer seine Hand mit im Spiel. Gott hat alles vor Anbeginn der Zeiten bis zum Ende fest in seiner Hand. Und so führte er es, dass einer dieser Brüder, Josef, verschleppt wurde nach Ägypten. Warum? Er wurde dann für seine Familie zur Rettung, weil er seine Familie in der Hungersnot nach Ägypten holen konnte. Dort wurden sie zu einem großen Volk. Aber sie wurden versklavt. Und nach langer, langer Zeit schrien sie zu Gott und Gott schickte ja Mose und dann führte er das Volk Israel aus Ägypten heraus. Und was sahen sie dabei für Wunder? Da können wir uns nur wundern, wieso sind sie so schnell wieder abgewichen, wo sie solche Wunder erlebt haben. Und da kann ich selber auch immer gleich an mich selber denken. Was habe ich schon mit Gott erlebt und wie schnell weiche ich immer mal wieder auch vom Weg ab? Und so ist es, wenn wir die Geschichte angucken, gucken wir ein kleines bisschen auch wie in einen Spiegel, um uns selbst zu hinterfragen. Gehe ich treu mit Gott? Und Gott gab seinem Volk das Gesetz. Und Gott gab seinem Volk ein Land, das Land, das er seinem Volk versprochen hatte. Und durch ein paar Umwege und eine längere Zeit eroberten sie auch das Land. Und es war aber dann nur eine Generation, ist der Abfall immer nur entfernt, der Abfall von Gott. Und dann schließt sich doch auch die Richterzeit an, 350 Jahre. Jeder tat, was gut war, in seinen eigenen Augen. Bis sie dann riefen, wir wollen einen König. Und überraschenderweise, Gott gab ihnen das, was sie wollten, einen König. Saul, David, Salomo. Welch eine Blütezeit, ein Königreich vereinigt. Von der ganzen Welt her kamen Menschen und staunten über die Weisheit, die Salomo hatte, über die Güter, die vorhanden waren. Würde das für immer bestehen? Und dann zerfiel das Reich. In das Nordreich 10 Stämme, in das Südreich 2 Stämme. Und im Nordreich gab es nur schlechte Könige. Sie taten, was böse war in den Augen des Herrn. Und das ist immer und immer wieder. Bis es dann Gott für Gott genug war. Und er gebrauchte die Assyrer, den König von Assyrien, um letztendlich mit dem Nordreich ein Ende zu machen. 721 vor Christus. Viele wurden aus dem Nordreich verschleppt und eine Taktik, eine Strategie der Assyrer, viele wurden aus anderen Völkern in das Gebiet des Nordreichs gebracht, um sie dort anzusiedeln. Und so wurde dort ein Mischvolk letztendlich gepflanzt, das nicht nur dem Gott der Israeliten folgen wollte, sondern alle möglichen Götter anbetete. Und das führte zu einem Mischvolk, was dann in Feindschaft letztendlich lebte mit dem jüdischen Volk. Denn die 2 Stämme im Süden, das Südreich, dort gab es immer mal wieder gute Könige. Hiskia, Josia. Es gab Lichtblicke, wo wir als Leser von Gottes Wort sehen, oh, vielleicht nimmt es doch ein gutes Ende. Aber es gab auch zu viele schlechte Könige, sodass Gott auch das Südreich, die Herrschaft beendete. Aber Gott wäre eben nicht Gott, den wir kennen, wenn er nicht prophezeit hätte. Er ist der Gott, der Gnade gibt. Gott hat vorausgesagt, ich werde euch wegführen für 70 Jahre in die Gefangenschaft. Und das tat er. Als König Nebukadnezar das Südreich eroberte, 606 vor Christus, da gab es die erste Welle von Gefangenen. Daniel und seine Freunde wurden weggeführt. Und 20 Jahre später, 586 vor Christus, wurde dann Jerusalem zerstört. Und letztes Mal haben wir uns auch angeschaut, diese Prophezeiung vom Propheten Jeremia, 70 Jahre Gefangenschaft, und dann würden sie wieder zurückkehren. Aber Gott gab ihnen auch die Ermutigung in der Gefangenschaft, lasst es euch gut gehen, ordnet euch unter, aber bleibt beieinander, bereitet euch darauf vor, auch zurückzukehren. Und dann, 70 Jahre später, in der Tat, dann durften die Israeliten heimkehren. Unter König Kyros, der 539 vor Christus an die Macht kam, er schickte ganz viele Völker wieder zurück. Er wollte sich Freunde machen bei den Menschen, aber auch Freunde bei den Göttern. Weil er sagte zu den Israeliten, kehrt zurück nach Jerusalem und betet diesen Gott an, der in Jerusalem ist. Und so rüstete er sie aus und schickte sie nach Jerusalem. 536 kehrten sie zurück. Und sie wollten den Tempel wieder aufbauen. Aber es gab auch dort wieder Menschen, die das verhindern wollten, Feinde vor Ort. Und so dauerte es noch weitere 20 Jahre, bis der Tempel wieder stand, 516 vor Christus. Und diese Zeitspanne haben wir uns beim letzten Mal angeschaut, wie Zerubabel zurückkehrte nach Jerusalem und wo letztendlich der Tempel wieder aufgebaut wurde. Im zweiten Teil von Esra lesen wir dann, da ist wieder ein kleiner Zeitsprung, 75 Jahre später kehrt Esra aus Babylon nach Jerusalem zurück, 458 vor Christus. Und was war nun das Besondere an Esra? Und was hat er getan? Das wollen wir uns nun unter der Überschrift „Die Hand des Herrn war auf mir“ anschauen. Denn dieser Wortlaut wird immer und immer wieder erwähnt im Zusammenhang mit Esras Wirken. Schauen wir also zunächst unter Punkt 1, wie die Hand Gottes über Esra war. Im Buch Esra, Kapitel 7 und Kapitel 8. Wir lesen in Esra 7, Vers 6. Dieser Esra zog herauf von Babel. Und er war ein kundiger Schriftgelehrter im Gesetz des Mose, das der Herr, der Gott Israels, gegeben hatte. Und der König gewährte ihm, da die Hand des Herrn seines Gottes über ihm war, all sein Begehren. Schauen wir einen kurzen Blick darauf. Was hat er ihm denn alles gewährt? Wir werden nicht alles lesen, aber das sind jetzt die Verse in Kapitel 7, Verse 12 bis 28. Esra 7, 12 bis 28. In Vers 12, da sehen wir, dass der König ihm gewährte, nach Jerusalem zu ziehen. mit allen, die mitziehen wollten, aus der Gefangenschaft. Das ist schon mal etwas Besonderes. Aber er schickte ihn nicht nur mit leeren Taschen los, sondern Silber und Gold zu überbringen, um Opfer darzubringen. Denn auch dieser König wollte sich Freunde machen mit allen Göttern. Und so wurde Esra auch ermahnt, gewissenhaft dann Opfer darzubringen in Jerusalem. Und zudem nicht nur nach Jerusalem zu ziehen mit Silber und Gold, sondern auch noch: Kauf alles, was du nötig hast für den Dienst im Haus des Herrn. Alles, was dir und deinen Brüdern recht erscheint, ist in 7,18 mit dem restlichen Silber und Gold. Das dürft ihr nach dem Willen eures Gottes tun. Er lässt ihm freie Hand. Das ist schon beeindruckend. Und dieser Befehl in Esra 7,21 von mir persönlich, dem König Artasasta, wird hiermit an alle Schatzmeister jenseits des Stromes Befehl gegeben. Alles, was Esra, der Priester, der Beauftragte für das Gesetz des Gottes des Himmels, von euch fordern wird, soll gewissenhaft getan werden. Ich finde das schon interessant, dass danach eine kleine Einschränkung auch kommt, bis zur Höhe von. Also es ist jetzt nicht nur der Freifahrtschein, alles bis zur Höhe von 100 Talenten Silbern, 100 Korweizen und so weiter. Aber nicht nur das, sondern diejenigen, die im Haus des Herrn dienen, die brauchten keine Steuern zu zahlen. Die brauchten keinen Zoll zu zahlen. Keine Abgaben. Die Priester, Leviten, Sänger, Torhüter, Tempelsklaven und Diener dieses Hauses Gottes, denen sollten keine Steuern auferlegt werden. Das ist schon beeindruckend. Und er gewährte ihm, Richter einzusetzen, eigene Rechtsprechung einzuführen. Wer sich gegen das Gesetz eures Gottes stellt, den dürft ihr bestrafen. Also es ist schon ganz enorm, was Gott in die Wege geleitet hat. Und genau das erkannte nämlich Esra. Er erkannte, dass Gott ihm geholfen hatte. In Esra 7, 27 und 28, dort lesen wir genau das, was wir auch immer wieder tun sollten. Wenn wir erkennen, dass die Hand des Herrn mit uns ist, gepriesen sei der Herr, der Gott unserer Väter, der solches in das Herz des Königs gegeben hat, um das Haus des Herrn herrlich zu machen, das in Jerusalem ist, und der es gefügt hat, dass ich Gnade gefunden habe vor dem König und seinen Räten und allen mächtigen Obersten des Königs. Ich fasste Mut, weil die Hand des Herrn meines Gottes über mir war. Und ich versammelte einige von den Familienoberhäuptern aus Israel, dass sie mit mir hinaufzögen. Und ich finde das auch ermutigend, dass geschrieben steht, ich fasste Mut. Esra war anscheinend jetzt auch nicht nur der Superheld ohne Angst, der ganz genau wusste, in die Richtung muss ich gehen. Ich kenne keine Angst. Er sah, dass Gott mit ihm war und er fasste Mut. Und das ist doch Mut, Angst zu haben, aber diese Angst eben auch zu überwinden. Und Gott hat ihm nicht nur geholfen, dass der König ihm all das gewährte, was er brauchte. Nein, Gott half ihm auch bei der Suche nach Dienern. Lesen wir in Esra 8, in den Versen 15 bis 20. Denn Esra bemerkte kurz vor der Abreise, da sind gar keine Leviten dabei. Aber ich kann doch nicht ohne Leviten, die auch Dienst tun können, nach Jerusalem ziehen. Gut, er hätte vielleicht überlegen können, in Jerusalem, da sind ja viele vor 75 Jahren hingezogen, da sind bestimmt viele Leviten. Na, darauf wollte sich Esra anscheinend nicht verlassen. Und so hat er weder gesagt, ich verlasse mich drauf, dass die da sind, und er hat nicht gesagt, oh, schade, aber egal, sondern er kümmerte sich. Esra kümmerte sich darum, er sah etwas, das muss ich anpacken, und er kümmerte sich. Er schickte Familienoberhäupter los zu einem Vorsteher und ermutigte sie und sagte ihnen, was sie sagen sollen, damit man Diener für das Haus unseres Gottes zu uns kommen ließe. Und ich hoffe, ihr alle kennt das auch. Was passiert, wenn wir das tun, was wir tun können? Und wenn wir das tun, was wir tun sollen? Dann kümmert Gott sich auch. Dann kümmert Gott sich auch. Da ließen sie, weil die gute Hand unseres Gottes über uns war, einen einsichtsvollen Mann zu uns kommen von den Söhnen Machlis, des Sohnes Levis, des Sohnes Israels und so weiter und so fort. 18 Personen, 20 Personen, 220 Tempeldiener, alle mit Namen aufgeführt. Gott kümmerte sich. Und dann aber der dritte Punkt hier. Sie hatten eine gefährliche Reise vor sich. Von Babylon nach Jerusalem, mit Silber und Gold beladen. Da muss man auch gut bewaffnet sein und gut bewacht sein. Und Esra kümmert sich wieder. Aber etwas anders, als man das vielleicht meinen könnte. In Esra 8, 21 lesen wir, wie Esra den Transport vorbereitete und diese Reise. Und ich rief dort am Fluss Ahava ein Fasten aus, damit wir uns vor unserem Gott demütigten, um von ihm einen geebneten Weg zu erbitten, für uns und für unsere Kinder und für alle unsere Habe. Denn ich hatte mich geschämt, vom König Soldaten und Pferde zu unserer Unterstützung gegen den Feind auf dem Weg zu erbitten. Wir hatten nämlich zum König gesagt, die Hand unseres Gottes ist zum Guten über allen, die ihn suchen. Aber seine Macht und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. Und so fasteten wir und suchten in dieser Sache Hilfe von unserem Gott. Und er ließ sich von uns erbitten. Esra suchte Gott und er ließ sich erbitten. Die Hand Gottes war über Esra. War das reiner Zufall? Können wir etwas dazu beitragen, dass auch die Hand Gottes über uns ist? Sehe ich die Hand Gottes manchmal in meinem Leben? Ist die nicht auch manchmal in ganz kleinen Dingen wahrzunehmen und manchmal eben in den ganz großen? Schauen wir aber nochmal an, ob wir darüber etwas von Esra lernen können. Nämlich unter Punkt Nummer 2, warum? Warum Gottes Hand über Esra war? Am Anfang von Kapitel 7, in den Versen 9 bis 10, da lesen wir etwas darüber. Wir lesen erstmal in Vers 9 noch einmal, dass die gute Hand seines Herrn über ihm war. Und warum? In Vers 10, denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel die Ordnung und das Recht des Herrn zu lehren. Er hatte sein Herz darauf gerichtet, zu erforschen, was will Gott von mir? Und er war bereit, es zu tun und zu lehren. Ist das nicht auch das, was wir im Neuen Testament an vielen Stellen lesen? Wie ein Gefäß, auch was sich reinigt und sich zur Verfügung stellt, zu jedem guten Werk bereitet. Wenn wir die Schrift auch lesen, die Schrift, die nützlich ist zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Esra tat das. Er war ein kundiger Schriftgelehrter und wollte wissen, was Gottes Wille ist. Er hatte sein Herz darauf gerichtet. Aber er hat sich eben auch, das war jetzt A, er hat sein Herz darauf gerichtet, aber B, Esra hat sich auch an Gott gewandt. Und hier kommen wir noch einmal zurück auf das, was wir gerade gelesen haben. Als sich Esra in seinem Vertrauen auf Gott vielleicht ein bisschen sehr weit aus dem Fenster gelehnt hat, sagen wir. Wir haben ja gerade gelesen, er hat sich geschämt, vom König Soldaten und Pferde zu unserer Unterstützung gegen den Feind auf dem Weg zu erbitten. Und warum? Wir hatten nämlich zum König gesagt, ja, wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Es hört sich so an, als wenn das vielleicht etwas vorschnell war, vielleicht auch nicht. Aber ihm war klar, und das ist eine Lektion, ihm war klar, wenn Gott nicht mit mir ist, ich meine, dann komme ich mit oder ohne Bewachung nicht in Jerusalem an. Wenn Gott mit mir ist, dann brauche ich keine Bewachung. Und wie wandte er sich an Gott? Er rief das Fasten aus und sie suchten in dieser Sache Hilfe von unserem Gott. Ja, Esra glaubte, dass Gott denen, die ihn suchen, ein Belohner sein würde. Auch im Neuen Testament, Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben, Vertrauen, ohne Glauben, aber es ist unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, Gottes Willen zu erforschen. Er hatte sich an Gott gewandt und er ging im Vertrauen dann auch los. Sie brachen auf und die Hand unseres Gottes war über uns und er rettete uns vor der Hand des Feindes und der Schar in dem Hinterhalt am Weg. Auf Gott vertrauend machte er sich auf die Reise. Es ist so schade, dass uns da nicht noch mehr Berichte vorliegen, was da wohl passiert ist. Ein Hinterhalt auf dem Weg und wie Gott bewahrt hat. Schade, dass wir da nicht mehr wissen dürfen. Aber Esra war zudem auch noch bereit, sich schwierigen Situationen zu stellen. Er kam nach Jerusalem, überbrachte die Anweisung, brachte Silber und Gold, freute sich sicherlich auf die Geschwister. Wir wissen nicht, was er wusste, wie es in Jerusalem so zuging damals. Es gab kein WhatsApp. Der Postdienst klappte, glaube ich, auch noch nicht so vorzüglich. Was wusste er? Aber er erfuhr in Kapitel 9, die Obersten traten zu mir und sagten, das Volk Israel und die Priester und die Leviten haben sich nicht von den Völkern der Länder wegen deren Gräuel abgesondert, nämlich von den Kanaanitern, den Hethitern, den Perisitern, den Jebusitern, Ammonitern, Moabitern, Ägyptern und Amoritern. Denn sie haben von deren Töchtern für sich und für ihre Söhne Frauen genommen Und so hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt. Und die Hand der Obersten und der Vorsteher ist in dieser Untreue als erste ausgestreckt gewesen. Ja, viele Israeliten hatten sich von den heidnischen Völkern Frauen genommen. Und die Führenden des Volkes waren dabei die Ersten gewesen. Nun, Esra nahm jetzt nicht den nächsten Zug zurück nach Babylon. Er blieb dort. Und er war entsetzt. Er war schockiert. Er zerriss seine Kleider. Er raufte sich die Haare. Er saß betäubt da. Und viele versammelten sich bei ihm, die auch begriffen, welche Untreue hier geschehen war. Das sind Esra 9, Verse 3 bis 6. Und in Vers 5 und 6, da lässt sich Esra auf die Knie nieder und breitete seine Hände aus zu dem Herrn, meinem Gott. Und ich sprach, mein Gott, ich schäme mich und scheue mich, mein Gesicht zu dir, mein Gott, zu erheben. Denn unsere Sünden sind uns über den Kopf gewachsen und unsere Schuld ist groß geworden bis an den Himmel. Esra wandte sich erneut an Gott. Und er bekannte die Schuld des Volkes. Und das Besondere an der Stelle, wäre es nicht das Einfachste gewesen, zu sagen, Gott, ich bin jetzt hergekommen und das ist eine reine Katastrophe hier. Ich wollte hier den Tempeldienst und alles auf Vordermann bringen. Und die Leute, die alle hier sind, sind so in Untreue verfallen. Strafe sie, mach mit ihnen, was du willst, was recht ist in deinen Augen. Was tat er? Esra sagt, unsere Sünden sind uns über den Kopf gewachsen und unsere Schuld ist groß geworden bis an den Himmel. Er nahm sich selbst nicht mit aus. Er sagte nicht, ich bin rein in dieser Sache. Es ist nicht meine Schuld. Nein, sondern eher mit gefangen, mit gehangen oder ich bin doch Teil dieses Volkes. Und so betrübt mich doch, wenn mein Volk, dem ich auch angehöre, so untreu ist, dann befleckt mich das auch. Und Esra nahm diese Verantwortung eben dann an und er führte das Volk zu einer großen Umkehr. Es wäre bestimmt auch einfach gewesen, das Ganze zu rechtfertigen. Ja, die hatten wahrscheinlich dann nicht genug Frauen in den eigenen Stämmen und was auch immer. Aber Esra sucht keine Entschuldigung. Und da ist noch so viel drin, wozu wir, denke ich, in 2 Wochen kommen. Aber ich glaube, wir haben genug Punkte für uns, was wir auch in der Bibelstunde, in der Nachbesprechung miteinander besprechen können, darüber nachzudenken. Denn wir konnten sehen, wie die Hand Gottes über Esra war. Was der König ihm alles gewährte. Wie er ihm half, die Diener zu finden. Wie er ihn auf dieser gefährlichen Reise beschützte. Und wir konnten sehen, warum die Hand Gottes über Esra war. Weil sein Herz und seine Einstellung richtig war. War er perfekt? Bestimmt nicht. Aber seine Einstellung, er wollte Gott dienen. Und er wandte sich an Gott, er vertraute auf Gott. Und was nehme ich jetzt mit für mich? Ist das jetzt für uns auch nur eine ganz alte Geschichte? 450 vor Christus ist so lange her. Oder stelle ich mir selbst die Frage? Und das kannst du nur für dich beantworten. Aber diese Frage zu stellen, was siehst du in Esra, wie du auch sein möchtest? Bist du treu? Also frage ich mich dann, bin ich treu? Und das ist, denke ich, keine Frage, die wir mal eben so, na klar, alles gut, weiter im Text, sondern darüber möchte ich auch nachdenken, vor meinem Gott diese Frage zu beantworten. Bin ich treu? Was ist mein Vorbild? Bin ich anderen ein Vorbild in dem, was ich tue? Stelle ich mich mutig den Herausforderungen meines Lebens, so wie Esra bereit war? Er kommt hin und freut sich, hat eine lange Reise hinter sich und dann so eine Katastrophe. Wie ist das mit uns? Ist in unserem Leben? Ist in unserer Gemeinde alles prima? Aber bin ich bereit, mich diesen Herausforderungen zu stellen und nach Gottes Willen zu fragen, was will Gott von mir? Lieben, Geduld, ermutigen, ermahnen. Wollen wir den Leib aufbauen? Ich möchte das. Möge uns das Beispiel von Esra ermutigen, unser Leben in Christus ganz Gott zu widmen, sodass wir eines Tages zurückblicken und sagen können, die Hand des Herrn war über mir. Amen.